SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist 20 Uhr und genau 4 Minuten heute am Mittwoch, den 3. Oktober 2018. Ihr seid bei der Sendung, die Monat für Monat immer wieder ganz Deutschland vor dem Radio wieder vereint. Ihr seid bei Doppelpass on air hier beim Bermudafunk. Ich freue mich ganz besonders, unseren Gast heute vorzustellen. Es ist der Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH, Markus Komp. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Abend.
Dankeschön. Und während ich die kleine Vorrede hier geleistet habe, haben sich bestimmt meine Kollegen eine Frage einfallen lassen.
Ja, auch von mir, Markus, willkommen. Eine Unmenge an Fragen heute. Fangen wir mal kurz mit dem sportlichen Bereich an. Heute Pokalspiel weitergekommen, stehen jetzt im Halbfinale. In der Liga souverän auf Platz 1 bisher. War nach den ganzen Ereignissen in der letzten Saison, oder hast du eigentlich damit gerechnet, dass wir dieses Jahr so gut dastehen werden?
Ja, zuerst einmal muss ich euch einen Glückwunsch aussprechen. Ich habe gehört, ihr habt letzte Woche Geburtstag gehabt. Insofern herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, dann um auf die Frage zu kommen, natürlich haben wir damit gerechnet, denn wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Team mit dem Jochen Kienz, mit Bernhard Rares und mit der Mannschaft, denke ich, geformt. Da sind wir jetzt in der Struktur sehr gefestigt und die machen da einfach einen sensationellen Job. Dementsprechend, ich habe insgeheim damit gerechnet, dass wir gut dastehen, dass es jetzt so optimal läuft, mit Ausnahme des ersten Spiels, denke ich mal, war dann natürlich nicht so abzusehen.
Ja, wenn du so begeistert bist, stellt sich gleich die Frage hier von Wilmar Santos. Wann können wir mit Verhandlungen zur Vertragsverlängerung von Rares und Kienz rechnen und auch von einigen Spielern, Superspielern, die wir haben, die nur bis Ende der Saison verpflichtet sind?
Ja, also ich denke, dass auf die Spieler einzugehen jetzt, das natürlich offen steht im Jochen Kienz, der hat da die Verantwortung als sportlicher Leiter. Wenn er der Meinung ist, jetzt vorzeitig Verträge zu verlängern, dann steht ihm das natürlich frei. Und mit Bernhard und mit Jochen hatten wir uns jetzt auf ein Jahr fixiert. Ich denke, wir haben letztes Jahr leider den Aufstieg nicht gepackt und haben dann eben jetzt noch das große Ziel, dieses Jahr da oben anzugreifen und den Drittliga-Aufstieg endlich zu packen. Und dann werden wir, denke ich, dann auch gegen Ende der Saison dann in die Gespräche mit Bernhard und mit Jochen gehen, wie es dann weiterläuft.
Okay, bleiben wir doch gleich bei dem sportlichen Thema. Wie schaut's aus? Wollen einige wissen, in der Winterpause ist da noch Budget übrig für weitere Verpflichtungen, wenn wir angreifen wollen?
Ja, also ich denke, wenn Jochen Kienz da Handlungsbedarf sieht, aktuell denke ich, ist die Mannschaft sehr gut aufgestellt, dann werden wir schauen, dass wir das natürlich ermöglichen.
Gut. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, wir hatten ja heute, wir hatten ja heute das Pokalspiel, du warst nicht dabei, was hast du heute gemacht?
Nein, ich hatte heute anderweitig einen Termin und zwar gab es heute eine schöne Veranstaltung in Mannheim, eine Demonstration für Menschlichkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, das war dann für mich heute dann der wichtigere Termin, wenn man das so sagen darf. Jochen Kienz und Bernhard Rares und die Mannschaft haben, denke ich, dann trotzdem erfolgreich das Pokalspiel dann bestritten, jetzt, dass wir eine Runde weitergekommen sind, zumindest mit 1-0. Und ich war jetzt heute in Mannheim gefragt, hier Flagge zu zeigen.
Also da wurde auch in dem Thema oder in dem Zusammenhang wieder gesagt, da wurde Politik gemacht. Siehst du das auch so? Ist das politisch gewesen?
Nein, ich glaube, heute ging es um die Grundlage der Politik und ich habe natürlich auch vernommen, dass der eine oder andere das Ganze kritisch gesehen hat, dass der SV Waldhof sich jetzt politisch äußert oder Stellung bezieht. Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Die Rhein-Neckar-Löwen waren auch beteiligt als Sportverein und ich denke, hier ging es jetzt einfach nicht um politische Themen, sondern einfach für Menschlichkeit und ich denke, da kann sich der Waldhof durchaus auch mal positionieren.
Ja, das denken wir auch. Also dann würde ich doch mal sagen, gehen wir doch mal direkt zu deinem Arbeitsbereich über. Da waren hier einige Fragen. Ich lese jetzt einfach mal eine relativ kritische Frage von Susanne Ballmer vor. Und zwar fragt sie, dass das Team der GmbH sehr professionell aufgestellt ist, in allen Bereichen Vollzeitmitglieder. Wir haben eine Agentur, die nach Hauptsponsoren sucht. Wir haben jemanden, der sich ums Marketing kümmert, um Hospitality wird von einer neuen Mitarbeiterin versorgt, Ticketing, Presse, Buchhaltung und so weiter, ist alles vergeben. Was ist denn dann eigentlich Ihre Aufgabe? Was machen Sie, was machst du denn? Entschuldigung, Markus.
Ich glaube, diese Frage, die müssen sich mehrere Geschäftsführer irgendwie gefallen lassen. Was macht der Chef da eigentlich den ganzen Tag, wenn die Mitarbeiter die Arbeit leisten? Ich glaube, vor 2 Jahren saß ich hier bei euch und da war mein Wunsch oder mein Ziel, die Geschäftsstelle so professionell aufzustellen, dass wir drittligafähig sind, bevor wir aufsteigen in die dritte Liga. Das Ganze hat ein bisschen länger gedauert. Muss ich zugeben, inzwischen sind wir sehr, sehr gut aufgestellt in der Geschäftsstelle und jeder Bereich ist wirklich professionell besetzt mit jemandem, mit einem Experten, der sich auch in dem Bereich auskennt. Ich denke, das ist dann auch meine Aufgabe als Geschäftsführer, zu schauen, dass die Struktur passt und dass jeder Bereich dann entsprechend auch professionell abgearbeitet wird.
Was heißt das denn so konkret? Also so bei dir, ich sehe so laufen so die, soll ich denn sagen, du hast so ein bisschen die Fäden in der Hand oder laufen die Fäden zusammen, wie man auch immer das sehen will. Was machst du denn so konkret?
Ja, also wir haben zum Beispiel wöchentlich Schuhfixes aus allen Abteilungen. Also ich setze mich dann mit Tim Heckel, Fanartikel, einmal die Woche zusammen im Sponsoring mit der Mitarbeiterin, die wir jetzt neu haben, einmal die Woche zusammen etc. Die anderen Bereiche eben auch mit Jochen Kienz, mit Bernhard Rares. Und da, ja. Wie du sagst, es muss halt alles koordiniert werden und das ist eben dann die Aufgabe eines Geschäftsführers, zu schauen, dass die Geschäfte ordentlich geführt werden und ordentlich laufen. Ich glaube, dass als ich angefangen habe vor 2 Jahren, dass ich in der Tat mehrere Posten hatte, also mehrere Aufgaben, Sponsorenakquise, die Verhandlungen mit Spielerberatern und dass wir jetzt auf ein Normalmaß gekommen sind, was die Geschäftsführertätigkeit angeht, was aber nicht bedeutet, dass ich nach 8 Stunden meinen Arbeitstag beende, sondern dass es gibt genug zu tun auf dem Waldhof, sodass ich trotzdem dann bis in die Nacht meistens für den Waldhof tätig bin.
Du würdest mich interessieren, wie viel Sponsorenbetreuung machst du noch persönlich? Das war ja am Anfang ein ganz großes Thema von dir. Ist das noch so? Sponsoren persönlich aufsuchen auch?
Ja, es war am Anfang ein ganz, ganz großes Thema. Vor allem damals, als ich gekommen bin, war der Ausstieg der Mannheimer Runde aktuell. Und ich hatte das auch jetzt vor 2-3 Wochen gesagt, als wir jetzt uns für die Teilvermarktung von Lagardère entschieden haben, dass damals auch schon die Idee da war, möglicherweise auf einen Vollvermarkter zu gehen. Hielt ich damals aber für hinderlich, weil wenn ein neuer Geschäftsführer kommt, dann möchten die Sponsoren natürlich den Geschäftsführer persönlich kennenlernen und bin dann da ja in den ersten Monaten eigentlich jeden Sponsor abgefahren und habe mich da persönlich vorgestellt und habe geschaut, dass die verlängern. Weil dann noch einige Verlängerungen ausstanden und der persönliche Kontakt ist mir immer noch wichtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch sehr, sehr gut, wenn da eine Mitarbeiterin da ist, die sich dann eben um die Vorarbeit und die Nacharbeit dann von den Terminen entsprechend kümmert.
Okay, dann Dominik hat hier eine Frage. Wieso gestaltet sich die Suche nach einem Hauptsponsor jedes Jahr so schwierig? Wenn selbst kleine Dorfclubs ohne großen Zuschauerspruch Sponsoren finden, schreibt er hier.
Ja gut, also ich glaube, wir können uns nicht mit dem, wie hat das genannt, Dorfclub, können wir uns glaube ich nicht vergleichen. Wir haben natürlich andere Ansprüche an einen Hauptsponsor. Wenn wir im Co-Sponsoring schon bestimmtes Engagement haben, dann können wir dann natürlich jetzt nicht für 20.000 Euro, wie es der meiste oder wie es viele Regionalligisten eben dann machen, einen Trikotsponsor draufnehmen. Dementsprechend haben wir da natürlich schon andere Ansprüche wie ein Dorfclub. Ich glaube, die Hauptsponsorsuche gestaltet sich jetzt die letzten Jahre beim Waldhof auch schon vor meiner Zeit sehr, sehr schwer. Aus dem Grund haben wir jetzt auch natürlich nach der Thematik im Relegationsspiel haben wir uns das sehr, sehr schwer getan. Haben wir jetzt einfach uns entschieden, dass wir in der Teilvermarktung auf das große Netzwerk von einem Weltmarktführer im Bereich Vermarktung dann eben zurückgreifen. Und ich glaube, Lagardère ist da sehr bemüht, uns jetzt auch mit dem Sponsor auf der Brust dann demnächst zu versehen.
Da würde mich interessieren, bekommt Lagardère Geld dafür, dass sie suchen oder erst im Erfolgsfall?
Also das Konzept bei Vermarktern ist so aufgestellt, dass die im Erfolgsfall natürlich dann davon profitieren.
Mhm. Das heißt aber nicht für die reine Suche, dass man sagt, Betrag X zahlt man sowieso?
Nee, nein.
Okay.
Das wäre mir jetzt aber auch neu, dass sowas praktiziert wird.
Gut, gut. Hier wird nochmal gefragt, das ist, ich springe da zwar ein bisschen nochmal zurück, aber es passt eigentlich schon auch zu deinem Arbeitsbereich. Welche Erfolge würdest du dir denn in den letzten beiden Jahren ans eigene Revers haften? Das wäre zum Beispiel jetzt hier mit Lagardère, weiß nicht. Was war denn sozusagen konkret dein persönlicher Beitrag zu dem Erfolg?
Na, darüber rede ich nicht, weil es glaube ich jetzt nicht um persönliche Erfolge oder sowas geht, sondern es geht um den Waldhof Mannheim. Ich glaube aber, dass wir in der Tat im Team, also es geht immer nur gemeinsam und das haben wir, denke ich mal, die letzten 2 Jahre dann auch ganz gut in der Geschäftsstelle dann auch hinbekommen und auch mit der Unterstützung von Herrn Beetz, das war immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, oder ist eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, glaube ich, dass wir es jetzt auch im letzten Jahr geschafft haben, neben den Geschäftsbereichen zu verbessern, im Sponsoring und Co., auch auf der politischen Ebene wieder Fuß zu fassen. Und ich glaube, das war...
Das heißt was? Also auf der politischen Ebene?
In der Gesellschaft in Mannheim wieder Fuß zu fassen. Ah, okay. Denn ich glaube, nach dem Mannheimer Runde-Ausstieg war wirklich die Situation in Mannheim für den Waldhof sehr, sehr schwer. Wir haben es nach dem Spiel gegen Offenbach geschafft, die Politik hier in Gänze dazu zu bewegen, sich für den Waldhof auszusprechen in einem offenen Brief. Ich glaube, das war so wirklich eins der übergeordneten Highlights. würde ich sagen.
In dem Zusammenhang möchte Mannheimer Junge wissen, wie wird zukünftig die Zusammenarbeit mit der Mannheimer Runde aussehen? Und gibt es schon Firmen, die kurz vor der Rückkehr stehen oder auch neue, die ihr Interesse bekundet haben?
Ich glaube, die Thematik Mannheimer Runde sieht jetzt so aus, dass wir die Differenzen erstmal beiseite gelegt haben. Was in der Vergangenheit war, das war. Und wir blicken da jetzt positiv in die Zukunft und haben da natürlich mit dem Unternehmen der Mannheimer Runde jetzt eine Vereinbarung geschlossen, die uns ermöglicht, da auch positiv wieder an die Sache ranzugehen mit den Unternehmen. Es ist jetzt kein Wiedereinstieg der Mannheimer Runde, das wurde auch dann so über die Medien kommuniziert, sondern die Unternehmer, mit denen wir eben in Streit waren um die Sponsorenverträge, die haben sich jetzt wieder zum Waldhof bekannt und da sind wir sehr froh drüber. Und ich denke, das muss jetzt weiter bearbeitet werden. Das Vertrauen muss weiter aufgebaut werden in die Mannheimer Wirtschaft. Und dann wird sich das auch lohnen für den Waldhof.
Ja, ich denke, das ist sicher ein guter Weg. Dennoch ist natürlich momentan die Situation noch angespannt. Also Präpositor zum Beispiel hat hier eine Frage. Er schreibt, nach Informationen der Rheinpfalz und anderer Zeitungen dürfte in der laufenden Saison wie bereits im Vorjahr erneut eine siebenstellige Etatlücke entstehen. Stimmt es oder kannst du darüber sprechen?
Ja, also ich werde häufiger gefragt und ich würde natürlich jetzt gerne euch alle Zahlen nennen, und aber ich glaube, das ist nicht seriös. Meiner Meinung nach gibt es eine Berichtspflicht bei der Mitgliederversammlung und dem werde ich dann auch nachkommen. Und da dann eben über die aktuellen Zahlen informieren. Jetzt gab es schon eine Mitgliederversammlung, wo ich berichten durfte. Und dementsprechend können wir zumindest mal über die Zeit diskutieren oder wie das Ganze zustande kam. Dieses strukturelle Defizit, wie ich es bezeichne. Also strukturelles Defizit entsteht dadurch, dass man eben infrastrukturell oder strukturell zu viel Ausgaben hat und zu wenig Einnahmen. So, und das resultiert einfach daraus, dass 2015/16 nach dem Misserfolg gegen Lotte das Präsidium entschieden hat, deutlich mehr in den Spieleretat zu investieren. Das Ganze war dann knapp eine halbe Million, die dann mehr investiert wurde in die Mannschaft. Auf der anderen Seite hat man 1 Million durch den Wegfall der Mannheimer Runde einbüßen müssen. Und eine weitere 500.000 war dann einfach in der führungslosen Zeit zwischen Juli, August oder bis August, wo dann Sponsorenverträge nicht verlängert wurden, sodass wir ein strukturelles Defizit von 1,9 Millionen hatten in der Saison 16/17, welches wir dann abgearbeitet haben und noch unter 1 Million kommen konnten. Das ist einfach strukturell bedingt.
Genau. Dominik fragt hier dazu auch, dass wir im Vergleich zu anderen Vereinen noch relativ hohe Einnahmen im Merchandising und auch im Zuschauerbereich haben sollten. Wie viel macht das dann wirklich aus? Also ist das belastbare Position oder sag mal, ist das wirklich was uns was bringt, oder ist das auf den Gesamtetat gesehen doch relativ gering?
Nein, es ist in der Tat so, dass wir natürlich durch die Zuschauer höhere Einnahmen haben, wie jetzt vielleicht andere Regionalligisten. Aber wie ich gerade eben sagte, gab es dann eben 2015/16 die Entscheidung, da im Spieleretat hochzugehen. Wir sind nochmal ein bisschen hochgegangen. Das war dann eine bewusste Entscheidung, auch mit der Familie Beetz dann nochmal ein bisschen nach dem Meppenspiel nochmal ein bisschen was mehr zu investieren, nachdem der Herr Deiss dann einen oder anderen Spielerwunsch noch hatte, den man dann erfüllt hat. Und dementsprechend ist das einfach ein strukturelles Defizit, wo man dran arbeiten, dass man das natürlich irgendwann auf Null bringen.
Gut. Wie schnell ist das ungefähr realisierbar? Also dieses Jahr, ich würde mal sagen, wenn du sagst, du kannst noch nicht drüber reden, ist es wahrscheinlich nicht so. Dann gehen wir mal, ist es übernächstes Jahr ungefähr? So, nur eine Schätzung, ohne Zahlen.
Also ein Aufstieg würde natürlich das sehr, sehr helfen, wenn wir in die dritte Liga kommen. Dann ist es mit Sicherheit immer noch nicht.
Ist es so? Weil die dritte Liga gilt doch so ein bisschen als dieses Millionengrab, wo jeder immer versucht, schnell rauszukommen.
Jede Liga ist eine Totenliga, sagt man. Und man versucht immer mit dem Argument dann auch, dass es eben wirtschaftlich schwer ist, in der Liga eine Liga höher zu kommen. Aber ja, die dritte Liga mit Fernsehgeldern hilft natürlich etwas. Ja. Man muss, darf dann aber auch nicht, das ist auch eine Milchmädchenrechnung, dann zu sagen, die Fernsehgelder, da freuen wir uns drüber, weil wir haben dann natürlich auch noch mehr Ausgaben, müssen einen Tag vorher anreisen zu den Auswärtsspielen, müssen Hotelkosten bezahlen. Die Spieler wollen natürlich auch ein bisschen mehr verdienen in der dritten Liga. Dementsprechend aber in der dritten Liga sehe ich da durchaus auch im Sponsoring wesentlich mehr Potenzial, nachdem wir jetzt da eben dann auch in der Wirtschaft für Beruhigung sorgen konnten, zuletzt.
Okay.
Okay, also ist wirklich so bei dieser Sponsorensuche, oder hast du jetzt da persönlich diese Erfahrung gemacht, dass man sagt, ja okay, wäre es eine Liga höher, könnten wir es uns eher vorstellen. Ist das tatsächlich so oder hast also du vielleicht sogar das Gefühl, ja, das sagen sie jetzt so als Ausrede oder irgendwie und wenn das dann wirklich dritte Liga, also wie würdest du das einschätzen? Also
in welcher Liga würdest du lieber Sponsor machen? In der vierten Liga oder in der dritten Liga, die deutschlandweit übertragen wird? Die Telekom ist jetzt komplett eingestiegen, überträgt jedes Spiel live. Also natürlich ist es für einen Sponsor ist am Ende die Reichweite natürlich auch entscheidend. Und dementsprechend förderlich, wenn wir da in der dritten Liga spielen würden, dann kommen wir schneller zum Ziel.
Hätte es denn im Vorfeld einen Interessenten gegeben, der gesagt hätte, wir würden für die dritte Liga Sponsor machen? Jetzt im letzten Jahr?
Ja, also wir haben Gespräche geführt und da gab es natürlich, wir gehen in jedes Gespräch immer mit beiden Optionen, Regionalliga jetzt auch und genauso dritte Liga und machen Verträge dann dementsprechend auch zweigleisig.
Okay.
Gut. Mit welchem Zuschauerschnitt wird eigentlich, wurde jetzt diese Saison kalkuliert, fragt Blau-Schwarz 17.
Also wir haben jetzt mal 3600 im Schnitt angesetzt gehabt. Einfach moderat, weil aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit, also 2015-16, wurde dann vom Präsidium für die Saison 16-17 mit 6.500 Zuschauer geplant, was auch noch zu dem strukturellen Defizit beigetragen hat, weil nach dem verpassten Relegationsspiel gegen Lotte war, glaube ich, absehbar, dass wir jetzt nicht wieder mit dem gleichen Zuschauerschnitt während der Saison rechnen können.
Und wie hoch ist der Anteil der Frei- und der Sponsorenkarten, fragt er noch?
Also Sponsorenkarten sind ja keine Freikarten, aber wir sind im Sponsoring. Im VIP-Bereich sind wir in der Tat ausverkauft.
Und sind Freikarten damit eingerechnet in 3600?
Nein.
Nee.
Okay, bleiben wir mal, gerade das Stichwort VIP-Bereich genannt. Da gibt es jetzt auch Pläne, neue Wege zu gehen. Da soll ein Turm gebaut werden. Generell soll auch die Geschäftsstelle zum Teil an kann Bandstadium kommen. Wie weit sind da die Vorbereitungen? Ist das jetzt hundertprozentig fix? Wann kann es losgehen? Einfach mal einen kurzen Überblick, wie der Stand der Dinge ist aktuell.
Ja, gerne. Also es ist hundertprozentig fix und wie ich gerade sagte, wir sind im VIP-Bereich ausverkauft. Wir haben einfach das Problem beim Waldhof, dass wir von der Kapazität her sehr begrenzt sind, was VIP-Tickets angeht. Da haben dann auch perspektivisch dann in der dritten Liga viele Vereine einfach einen Vorteil. Und dementsprechend haben wir uns da dazu entschlossen, durch eine Mobilbaulösung da einfach Kapazitäten zu schaffen. Mobilbaulösung deswegen, weil natürlich im Karl-Benz-Stadion jetzt eine große Lösung nicht unbedingt sinnvoll wäre für uns zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich denke, da können wir mit einem VIP-Turm, den wir da planen, auf drei Ebenen, direkt an die Haupttribüne angeschlossen, mit einer Zuwegung zu den bestehenden drei VIP-Räumen, können wir da von der Kapazität her deutlich hochgehen und bin da sehr zuversichtlich, dass wir da dann auch noch den ein oder anderen Sponsor dazu bewegen, da dann vorbeizuschauen. Ja.
Soll der VIP-Turm schon diese Saison fertiggestellt werden?
Achso, ja klar. Also wir sind jetzt gerade mit dem Architekt dran und die Baugenehmigung läuft, die ist beantragt und wir warten jetzt eigentlich wöchentlich auf den roten Punkt, dass wir da loslegen können. Die aktuellen oder die vorherigen Container, die da an dem Platz standen, sind auch schon abtransportiert und wir warten jetzt eben noch auf den roten Punkt, dass wir dann mit dem Fundament weitermachen können.
Aber die Geschäftsstelle, Fanshop und so am Alstenweg bleibt erhalten, oder?
Es wird auch eine Geschäftsstelle ins Stadion kommen, hinter die Haupttribüne, zweistöckig, auch mit Modulbauweise. Und wir werden aber trotzdem am Alstenweg den Fanshop erhalten und man wird auch weiterhin Tickets am Alstenweg kaufen können und die sportliche Leitung wird am Alstenweg bleiben. Da ist der Trainingsbetrieb.
Okay. Gut, es gibt, natürlich ist toll, dass so ein VIP-Turm gebaut wird und das Potenzial besser ausgeschöpft werden kann. Es gibt aber auch Kritik von einigen Fans, zum Beispiel am Catering. Vito zum Beispiel hat hier die Frage, wieso gibt es so wenig Stände zum Essen und Trinken zu kaufen? Man muss locker 20 Minuten in der Schlange stehen für ein Bier oder eine Bratwurst. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe das natürlich auch vernommen, dass die Kritik am Catering anhält. Ich glaube, wir mussten damals reagieren. Ich hatte es in mehreren Gesprächen auch erwähnt, warum. Also wir mussten uns vom vorherigen Caterer, trotz laufenden Vertrag, mussten wir uns trennen und hatten das dann selbst auf die Beine gestellt mit Unterstützung eines Partners und im ersten Spiel gab es da, beziehungsweise das erste Spiel war Braunschweig, da lief alles ordentlich. Beim zweiten Spiel gab es so ein paar Probleme, weil wir Stromausfälle zu beklagen hatten. Und seitdem hält diese Kritik an, die ich teilweise verstehen, teilweise eben nicht verstehen kann. Von den Ständen, von der Anzahl her, haben wir nicht weniger wie vorher. Es ist nur etwas anders aufgeteilt und es ist natürlich schwer, dann immer in der Halbzeit, in den 15 Minuten da so Vollgas zu geben, dass man da nicht große Wartezeiten hat. Wir sind dann natürlich bemüht, es stetig zu verbessern und haben jetzt auch in die Infrastruktur investiert und haben da jetzt auch Zelte erworben, dass wir da noch ein bisschen besser aufgestellt sind.
Also da fällt mir der FSV Frankfurt ein, die haben da eine ganz nette Idee, dass da eben so ein paar Jungs und Mädels rumlaufen mit einem Bauchladen, sage ich mal, wo Getränke draufstehen, die man direkt kaufen kann. Also die haben nicht nur Bier, wie es bei uns auch schon war, mit mobilen Bieranlagen, sondern eben auch so Bauchläden mit alkoholfreien Getränken und Bier. Wäre das nicht eine Idee für die Zukunft?
Die werde ich so mitnehmen und werde es natürlich mit unserem Partner besprechen, ob das umsetzbar ist.
Genau, vielleicht ein weiterer Kritikpunkt ist jetzt die neu eingeführte Tageskassengebühr für Heimspiele und ich glaube auch für Auswärtsspiele, also so Vorverkaufsgebühr. Und hier wird einfach beklagt, dass es eigentlich so die Leute betrifft, die eigentlich auch immer kommen. Also so ein bisschen, ne, die sich jetzt dazu entscheiden, zum Waldhof zu kommen, das sind ja oft auch die gleichen, dass die da nochmal bestraft werden.
Ja, sehe ich nicht ganz so. Also wir hatten das im Vorfeld auch mit Pro Waldhof diskutiert, diese Tageskassengebühr. Das ist heutzutage gang und gäbe. Es ist die Frage, ob man als Waldhof das machen muss, was alle anderen tun. Ich hatte vorher das strukturelle Defizit angesprochen. Du hattest mich gefragt, wie lange es noch dauert, bis wir da auf eine Null kommen. Mit den Tageskassengebühren ist es im Endeffekt jetzt nicht der Ansatz, da jetzt viel Geld zu akquirieren für den Waldhof, sondern im Grunde auch an den Vorverkauf zu fördern. Also jedem steht es ja frei, im Vorverkauf für das Heimspiel dann sein Ticket zu erwerben. Und wir haben auch noch am Spieltag die Möglichkeit, online dann eben über Handy, was denke ich mal heutzutage dann auch sinnvoll ist, vielleicht das Ticket nicht drucken zu müssen. Und da Papier zu sparen und kann jeder sein Ticket noch bis kurz vorm Spielbeginn sozusagen auch ohne Gebühr erwerben.
Okay. Dazu auch noch eine Frage, also hatte ich zumindest so im Hinterkopf, war das nicht Gesprächsthema nur, falls wir in die dritte Liga aufsteigen sollten, das mit der Vorverkaufsgebühr, oder war das auch für die vierte Liga geplant? Mit Pro Waldhof, als damals die Gespräche waren, meine ich jetzt.
Genau, also wir hatten damals, muss dazu sagen, nach dem Relegationsspiel hatte ich keine Ansprechpartner mehr, dann in dem Bereich dann nochmal drüber zu sprechen. Da hatte jeder so ein bisschen den Kopf hängen lassen und wir haben es generell besprochen gehabt und waren da aber sehr euphorisch für die dritte Liga und da gebe ich dir recht, dass das in der Diskussion.
Okay. Und dann nochmal zu den Auswärtstickets. War es da nötig? Pro Waldhof hatte immer vertrieben für euch, also ihr hattet da keine Kosten mit. Zumindest die Tickets, die Pro Waldhof verkauft hat, war es da nötig, diesen Euro zu verlangen?
Ja, da hat man sich ja darauf verständigt, dass dann wieder Pro Waldhof den Verkauf machen kann. Jetzt haben wir ja die Sammelbestellungen abgeschafft, beziehungsweise waren im Maßnahmenkatalog die Sammelbestellungen ein Thema und dementsprechend wird jetzt der Vorverkauf dann eben für Auswärts jetzt wieder über die Geschäftsstelle gemacht.
Okay, gut, ich denke, das hätten wir. Einen Kritikpunkt gibt es noch, wenn wir beim Thema Stadion und Heimspiele sind. Der Rasen zu Beginn der Saison. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war im Ausland und habe zufällig den Livestream eingeschaltet und ja, war erstmal ziemlich geschockt vom Zustand des Rasens beim ersten Heimspiel. Kannst du uns erklären, wie es dazu kommen konnte und vor allem auch, wie man den doch relativ schnell, finde ich, wieder so gut hingekriegt hat. Also wie es so zu dieser Geschichte kam, einfach.
Ja, wir waren auch geschockt, weil wenige Wochen vor dem ersten Spiel war der Rasen noch in Ordnung. Und ich glaube, da war einfach der Platzwart war ein bisschen übermotiviert und hat dann nochmal gedüngt an der prallen Hitze und dann ist in der Tat einfach der Rasen verbrannt. Und dann ist das Kind im Brunnen gefallen gewesen und jetzt haben sie es gut hinbekommen wieder. Jetzt sieht er, denke ich mal, ganz ordentlich aus, aber wir waren da natürlich alle nicht sehr glücklich drüber.
Okay, also wurde da irgendwie der Platzwart getauscht oder irgendwie, oder ist es der gleiche, der es zu verantworten hatte, dass der es innerhalb von 3 Wochen wieder hingekriegt hat, da so einen grünen Teppich hinzulegen?
Wir haben Platzwart gewechselt, ja.
Ah, gewechselt, okay.
Gut, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu dem Bereich habt.
Okay. Eine Frage war vielleicht noch, wie es zum Wechsel Jaco und Tucapelli Sports kam.
Also der Jaco-Vertrag ist ganz normal ausgelaufen. Wir haben dann mit allen Partnern, die es da gibt im Ausrüsterbereich, haben wir dann gesprochen, allen potenziellen Partnern. Und haben uns dann für das wirtschaftlich beste Angebot dann auch und qualitativ natürlich haben wir auch bewertet hat Bernhard Raas nochmal drauf geschaut, dass das auch ordentliches Material ist. Okay. Und haben uns dann für Capelli entschieden und sind da sehr, sehr froh. Ist, glaube ich, ein ganz guter Partner. Die Jungs sind sehr zufrieden mit der Ausrüstung und ich bin auch sehr zufrieden.
Ja. Und mit Falke, das ging nicht mehr als Hauptsponsor?
Wir haben sie nicht auf der Brust, deswegen ging es nicht mehr.
Ja, ja, was haben die gesagt? Also war das, an was lag das? Lag das dann irgendwie konkret am Relegationsspiel oder war das sowieso nur, ich meine, ist ja immerhin namhafter Partner gewesen, auch sehr, ja.
Wir hätten uns gefreut, wenn es weitergegangen wäre, es ist nicht weitergegangen und
gab es keine Begründung?
Damit ist die Frage für mich beantwortet.
Na gut. Gut. Dann, ich glaube, wir kommen irgendwie nicht drum rum. Wir müssen natürlich nochmal dieses leidige Relegationsthema beziehungsweise jetzt auch diesen ganzen Nachgang dazu etwas abhandeln. Fangen wir doch jetzt vielleicht gerade mit dem Schluss an. Vielleicht mal ein Kommentar von dir zu dem Urteil. Oder hier die Frage von Wilmar Santos. Was sagen Sie zum DFB-Urteil? Ist da das letzte Wort gesprochen?
Das ist ich denke, es geht jetzt um das DFB-Urteil mit dem Punktabzug. Genau. Wir hatten ja leider in dem Sommer ein paar Verhandlungen mit dem DFB. Also aktueller Stand ist so, dass wir jetzt den Tenor zugeschickt bekommen haben. Der Tenor ist eine DIN A4-Seite. Wir müssen jetzt nochmal auf das Urteil warten, wie das ausformuliert ist, weil wir haben von unserer Seite aus da ganz gute Argumente eingebracht, dass Verfahrens- und Formfehler vorliegen beim DFB. Das hat der Richter vor Gericht dann nicht behandelt. Dementsprechend müssen wir schauen, wie er es schriftlich begründet hat, dass diese Verfahrens- und Formfehler vom DFB nicht bewertet wurden im Urteil. Und dann werden wir schauen, wie wir dann weiter vorgehen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich.
Dass wir weiter dagegen vorgehen?
Das ist der Ansatz, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass die Bestrafung durch Punktabzug einfach eine falsche ist.
Ja, das kann man so
sagen. Ich denke mal, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Du persönlich, wie schätzt du die Chancen ein, dass er tatsächlich nochmal auf Null gedrückt wird?
Wie gesagt, jetzt müssen wir auf das Urteil warten, wie das ausformuliert ist mit dem Verfahrens- und Formfehler. Ich glaube, Verfahrens- und Formfehler ist das einzigste Mittel, das wir noch haben, weil wir auch festgestellt haben, beziehungsweise wir haben jetzt auch die letzte Instanz erreicht, aber wir haben auch festgestellt, dass es am Ende nicht mehr um inhaltliche und sachliche Themen ging, sondern einfach nur noch um die Bestrafungsvariante Punktabzug, die der DFB da ja unbedingt umsetzen wollte. Und dementsprechend müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was sich aus der Möglichkeit Verfahrens- und Formfehler dann noch möglicherweise ergibt.
Was fändest du denn eigentlich, was wäre denn für dich eine richtige Strafe gewesen? Also was wäre denn korrekt gewesen?
Also klar ist, dass eine Strafe folgen muss.
Ja, ja.
Da sind wir uns, denke ich mal, auch einig. Das große Problem, was der DFB aktuell hat, ist, dass er im Dialog mit den Ultras auf Kollektivstrafen verzichtet hat, beziehungsweise der Herr Dr. Grindel sich dafür ausgesprochen hat, auf Zuschauerteilausschlüsse zu verzichten und dementsprechend dann der Sportgerichtsbarkeit ein Mittel genommen wurde, neben Geldstrafen weitere Sanktionen zu verhängen und dementsprechend jetzt dann laut Sportgerichtsbarkeit dieser Punktabzug notwendig war. Ich denke, ein Punktabzug ist die falsche Bestrafung, Geldstrafe ja und man hätte mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten, uns zu sanktionieren, aber eben nicht in den sportlichen Wettbewerb einzugreifen.
Eine der Konsequenzen nach dem Relegationsspiel war ja, dass die Ostkurve als Fankurve Geschichte war für den Moment und als Sitzplatztribüne verkauft wurde. Jetzt ist es ja aus dem Maßnahmenkatalog vom DFB kein wesentlicher Bestandteil mehr gewesen und es gab dann in der Presse, war zu lesen, dass du ein Sicherheitskonzept ankündigst, damit wieder die Ostkurve als Fantribüne genutzt werden kann, in Abstimmung mit Staat, Polizei, DFB und ich nehme auch an, in Abstimmung mit Pro Waldhof. Kannst du dazu etwas genauer erläutern?
Ja, ich muss dich aber leider korrigieren. Es ist nicht so, dass die Auflage jetzt beim DFB keine Rolle mehr spielt. Die spielt in der Tat eine Rolle. Also der Fanbereich ist immer noch nicht auf der Ost bewilligt vom DFB. Das ist immer noch eine Auflage und die Auflage ist dahingehend geöffnet worden, dass wenn wir ein Sicherheitskonzept vorlegen, abgestimmt mit Stadt, DFB und Polizei und der DFB dem zustimmt, dass dann der Fanbereich wieder auf der Osttribüne möglich ist. Da haben wir im Vorfeld natürlich vor der Verhandlung auch schon mal ein paar Eckpunkte, wie das Sicherheitskonzept aussehen könnte, vorgelegt und eingebracht mit einem Schriftsatz. Und da geht es jetzt einfach darum, dass wir da jetzt zeitnah dieses Konzept finalisieren und mit dem DFB abstimmen. Und dann gibt es da in diesem Konzept zwei, drei bauliche Maßnahmen, die getätigt werden müssen. Und dann kann die Auflage vom DFB rausgenommen werden.
Hat der DFB das irgendwie begründet, wieso er ins Hausrecht des Vereins eingreift, indem er eben sagt, diese Tribüne darf nicht mehr als Fanbereich genutzt werden?
Nee.
Also wir hatten es ja im Vorgespräch schon, für mich erschließt sich das einfach nicht, wie man als Verband einem Verein oder einer GmbH oder sagen darf, wo das zu sein hat. Also das dürfte auch ein Novum sein.
Wir spielen in der Regionalliga und sind Teil der Regionalliga Südwest. Und die Regionalliga Südwest ist Teil des DFBs und dementsprechend können die uns vorschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben.
Bei dem Sicherheitskonzept werden da eigentlich auch die Fans mit einbezogen, also zum Beispiel Pro Waldhof? Dem ist ja sozusagen jetzt jahrelang selbst verwaltet und also ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube 15 Jahre und es hat ja auch, ich würde auch mal sagen, das wird auch so ein bisschen vergessen, wo der Waldhof herkommt, es hat ja auch wirklich 15 Jahre wirklich sehr, sehr gut geklappt und ich denke, die Jungs haben ja da auch Erfahrung, also inwiefern werden die da eingebunden?
Ja, wir hatten sehr, sehr viele Gespräche jetzt mit Pro Waldhof und natürlich werden die damit eingebunden und ich denke, das geht da nur gemeinsam. Ja. Also wir müssen, ja. Ich habe auch mitbekommen, es wird jetzt ein Kurvenkodex ausgearbeitet vom Pro Waldhof und ich denke, wir müssen auf allen Ebenen müssen wir daran arbeiten, dass sowas wie am 27.05. nie wieder passiert.
Okay, aber das freut mich ja zu hören.
Das heißt, du würdest sagen, dass die Zusammenarbeit mit Pro Waldhof da konstruktiv und zielorientiert abläuft?
Also ist zumindest immer mein Ansatz, konstruktiv und zielorientiert zu arbeiten und ich glaube, dass am 27.05. danach die Situation natürlich nicht leicht war. Jeder war da möglicherweise auch in einer Rolle, die er so nicht verlassen konnte, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt und gemeistert, diese Extremsituation.
Okay, was meinst du mit der Rolle, die man nicht verlassen konnte?
Na, ich bin da dafür da, Schaden vom SV Waldhof fernzuhalten. Pro Waldhof ist Fan-Dachverband. Klar, auch, aber hat möglicherweise das ein oder andere Interesse aus Fansicht. Da ist man natürlich nicht immer einer Meinung. Hauptsache, man findet meiner Meinung nach am Ende des Gesprächs im Interesse des Waldhofs dann auch wieder zu einem Nenner.
Genau, zum neuen Sicherheitskonzept soll ja eine Videoanlage gehören. Jetzt schreibt Kalle hier, dass das schon nach dem Vorkommnissen gegen Lotte hätte erneuert werden sollen, die Videoanlage. Zum einen, warum ist das nicht gemacht worden? Zum anderen ist mir auch zu Ohren gekommen, PW sagt schon lange, dass sie ein Netz finanzieren wollten, ein Fangnetz, ein höheres, das eben vom Dach bis runter geht, wo PW mitfinanziert hätte. Warum ist das noch nicht installiert worden?
Also die Frage alleine zeigt ja auch schon, dass das Sicherheitskonzept mit Pro Waldhof besprochen wird, wenn die Frage dann zu Details dieses Sicherheitskonzepts gestellt werden. Also die Videoanlage soll erneuert werden, beziehungsweise die wurde damals erneuert, aber jetzt soll die Videoanlage erweitert werden. So, da ist der Unterschied. Also es wurde dann in der Tat, letztes Jahr wurden dann Kameras erneuert, auf den aktuellen Stand gebracht von der Stadt. Und das ist dann nicht Waldhof-Thema. Und jetzt sollen sie allerdings erweitert werden, die Videoanlage.
Und das Netz?
Korrekt. Ich glaube allerdings, dass der ursprüngliche Gedanke bei dem Netz war, dass das war alles vor meiner Zeit, dass ein Länderspiel war und das Ballfangnetz abmontiert werden musste oder weggemacht wurde und dann danach nicht mehr ganz so schön da war. Und dann wollte man dann eben ein neues Ballfangnetz und hat da dann gewünscht, dass da ein Netz installiert wird, das vom Dach aus gehängt wird, dass es eben nicht überworfen werden kann. Mhm. Das haben wir dann natürlich auch geprüft, haben dann Ingenieur beauftragt. Allerdings ist es so, dass das Stadiondach von der Statik her dieses Netz in der Form dann eben nicht mehr möglich ist. Beziehungsweise wir sind da an unsere Grenzen gestoßen, um die Machbarkeit zu prüfen. Und wir hatten schon ein Angebot vorliegen für so ein Netz und wollten das gerne beauftragen, aber die Statik hat es da so jetzt im ersten Moment für uns dann nicht hergegeben. Das ging dann für uns zu weit beim Waldhof. Das ist jetzt bei der Stadt ein Thema und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da zeitnah das Netz dann auch bekommen.
Also es wird sozusagen gerade nach einem neuen Netz, nach einem sichereren Netz gesucht.
Das ist ein Punkt dieses Sicherheitskonzepts, das wir da einbringen möchten, genau. Dass wir da ein hängendes Netz vom Dach aus.
Okay, also das ist doch irgendwie möglich.
Das muss jetzt die Stadt prüfen, wie weit das möglich ist. Also wir hatten das prüfen lassen, aber diese Statikprüfung, das erste Feedback da vom Ingenieur war, dass es so nicht machbar ist. Und müssen wir jetzt schauen, was dann bei der Stadt rauskommt.
Entschuldigung, ich muss nochmal, weil das auch noch passt, genau, weil es da um diese Fankurve Ost geht. Jetzt ist ja am Samstag das Spiel gegen Offenbach. Du hast ja gesagt, dass der DFB schreibt vor, dass es keine Fankurve sein darf. Was bedeutet das jetzt denn konkret für den kommenden Samstag?
Konkret bedeutet das, wenn die Osttribüne als Fanbereich genutzt wird, dass es ein Aufschlagenverstoß ist, wo uns dann wieder Punktabzug drohen könnte. Also ein Verfahren wird dann auf jeden Fall eingeleitet, das ist sicher. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dann der Punktabzug eben doch 9 Punkte beträgt.
Punkt. Aber was der DFB jetzt als Fankurve definiert, das steht wo?
Das steht nirgends und die Definition obliegt dem DFB. Die Definition ist mir aber nicht bekannt.
Okay. Ja, interessant, was die Rechtsprechung des DFB ist.
Also ist das, kann man das richtig verstehen, wenn es jetzt Fanclubs oder Gruppen meinen würden, wir gehen am Samstag auf die Ost, es geht gegen Offenbach etc., wir müssen da Präsenz zeigen, die Mannschaft unterstützen und so, dass dann wirklich die Gefahr besteht, dass der DFB das halt zum einen erstmal merkt, notiert und dadurch nochmal ein Verfahren einleitet, wo im Worst Case der Abzug von 9 statt bisher 3 Punkten Abzug stehen könnte, also theoretisch gesehen jetzt mal gesprochen.
Korrekt.
Okay. Wow. Okay. Gut. Wie ist es denn, weil ich meine, diese, vielleicht als nochmals letzten Punkt zu Ost oder zumindest von mir, wie ist es denn jetzt mittlerweile so, wie wird es denn eigentlich im Verein gesehen, diese Schließung der Ost? Sieht man das so im Nachhinein, weil es kam ja irgendwie vom Verein, sieht man das eigentlich auch als Fehler an?
Dass man das thematisiert hat, weil der DFB kam ja nicht von sich aus auf die Idee, die Ost zu thematisieren.
Danke.
Ja, also ich glaube am 27.05. ist was Schlimmes passiert. Und nach dem Spiel gab es natürlich auch immer noch die Gefahr, dass da der Waldhof da dran noch richtig Probleme bekommt. Und es war klar, dass wir reagieren müssen. Mhm. Wir haben uns dann mit dem Aufsichtsrat und das Präsidium oder der Verein legt da Werte drauf, dass es auch vom Präsidium aus so kam, haben dann eben diesen Maßnahmenkatalog besprochen oder beschlossen. Da waren mehrere Möglichkeiten, mit der Ost umzugehen, ein Thema in der Diskussion und man hat sich dann eben für dieses Mittel der Verlegung des Fanbereichs entschieden. Ob das dann ein Fehler war oder nicht, das möchte ich jetzt aktuell mal nicht kommentieren.
Okay, aber hat man sich denn über die möglichen Konsequenzen Gedanken gemacht?
Ich habe ja gleich in der ersten Verhandlung beim DFB auch schon eingebracht, dass wir da Probleme bekommen werden und habe ja bei der ersten Verhandlung auch schon dafür dann argumentiert, uns die Entscheidung wieder zurückzugeben. Dementsprechend war mir natürlich auch klar, dass es dann in der Folge Probleme geben könnte.
Gut, wir wollen jetzt, haben uns eigentlich vorgenommen, nicht die gesamte oder die Hälfte der Sendung über die Relegation zu sprechen, weil wir ja auch den Blick nach vorne richten wollen.
Ich habe kurz noch eins.
Ja.
Ich hab letztens wurde angesprochen, ob ich nicht daraus gelernt hätte, dass wir in Rostock irgendwie die Tribüne geschlossen hätten oder sowas. Das war, möchte ich nur mal so anmerken, das war vor meiner Zeit, dass da die Südtribüne geschlossen wurde.
Okay, vielleicht noch ein Thema, das auch ein bisschen in Fankreisen die Runde gemacht hat. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Nach dem Plädoyer vor dem Bundesgericht, fragt hier der Präpositor, wurdest du mit den Worten, ein Teil meines Antriebs, den Job für die Fans zu machen, ist gestorben, zitiert. Später wurde das dann in den Medien geändert. Kannst du da was dazu sagen?
Ja, kann ich natürlich. Habe ich aber auch schon gemacht. Ich habe danach direkt, als ich das mitbekommen habe, dass das so ein bisschen bei den Fans aufstößt, habe ich sofort Achim Schröder angerufen, habe es ihm erklärt, wie das dazu zustande kam. Im Grunde war es für uns absehbar, dass der Punktabzug nicht rausgenommen wird aus dem Urteil. Es gab dann vor der Verkündung des Urteils noch mal eine kurze Pause, wo wir uns dann unter vier Augen mit dem Richter dann unterhalten haben, und da war eben absehbar, der Punktabzug wird nicht rausgenommen. Wir haben dann immer versucht, in Richtung Bewährung zu argumentieren, dass der Punktabzug auf Bewährung kommt. Das hat man dann gemerkt, da tun sie sich auch sehr, sehr schwer. Ich habe dann lange überlegt, ob ich noch zum Schluss was sage. Es gab dann ein Plädoyer von unserem Anwalt und vom Chefankläger Dr. Zier, und habe mich dann dazu hinreißen lassen, einfach ein fast zehnminütiges Plädoyer mit viel Emotion da zu halten, und habe da einen Fehler begangen, dass ich da in der Tat gesagt habe, Fans und nicht Täter, Idioten, Verbrecher. Ich glaube, es wird zitiert, dass die Fans, aber im Grunde müsste es heißen, diese Fans, und dann eben nicht Fans, sondern Täter, Täter und Verbrecher. Und ja, das möge man mir entschuldigen, wenn ich da 10 Minuten emotional von der Seele red, dass mir da so ein Fehler passiert und ich eben das Wort Fans in dem Zusammenhang verwende. Ist aber, glaube ich, schon mehreren passiert.
Also, was auch ganz viele Leute gefragt haben, deswegen wollen wir es auch fragen. Du hast vorher gesagt, es gibt da schon ein paar rechtliche Bedenken dagegen, auch da zu viel zu sagen, aber inwiefern wurden denn Täter ermittelt, die unmittelbar mit dem Spielerbruch zu tun hatten? Also jetzt nicht, was später noch passiert ist, sondern wirklich unmittelbar mit dem Spielerbruch zu tun hatte.
Also mein Kenntnisstand, es wurden 15 Stadionverbote ausgesprochen, und da ist es in der Tat so, dass es bei Stadionverboten klare Datenschutzrichtlinien gibt, und ich auch als Geschäftsführer da jetzt keine näheren Details, welche Vergehen das waren, wo die waren und so weiter bekommen, das macht der Stadionverbotsbeauftragte. Dementsprechend kann ich da wirklich wenig dazu sagen.
Aber grundsätzlich gibt es ja die Möglichkeit inzwischen auch, wenn man jetzt ganz klar einen Täter hat, der zum Beispiel wie in unserem Fall so einen Spielerbruch, beigetragen hat, da auch finanzielle Entschädigungen zu verlangen.
Das werden wir dann auch tun, aber das ist dann über den zivilen Gerichtsweg, wo wir dann, denke ich mal, Akteneinsicht anfordern müssen bei der Staatsanwaltschaft. Und das werden wir natürlich auch tun.
Gab es von Seiten der Fanclubs irgendjemand, der im Nachgang dieses Spielerbruchs auf den Verein zugegangen ist und in irgendeiner Weise versucht hat, Kompensation zu leisten?
Also es steht im Raum, dass das kommen soll. Bislang wurde jetzt noch keine Kompensation geleistet.
Mhm. Ja, ich glaube, irgendwie die Ultras wollten doch für die oder die Strafe zahlen, so wie ich gehört habe.
Also das wäre auch meine Frage gewesen. Es gibt so Gerüchte im Forum, Fankreisen, dass die Ultras da irgendwie.
Wenn jemanden was kompensieren möchte, dann denke ich mal, dann steht es ihm auch zu, das selbst zu kommunizieren und jetzt nicht über meine Person.
Okay. Gut, gut, gut.
Dann hätte ich nochmal eine Frage, auch nochmal allgemein zu Stadionverboten. Es wurden unserer Kenntnis nach jetzt noch Stadionverbote für Meppen ausgesprochen, wegen vor allem kleinerer Vergehen wie zum Beispiel am Zaunrütteln. Also wir reden jetzt wirklich von Zaunrütteln, nicht Zaun einreißen.
Habe ich auch keine Informationen. Erstmal, weil ich nicht Stadionverbotsbeauftragter bin. Also wenn es in Mannheim wäre, hätte ich auch kein Wissen darüber, da darf ich nicht haben. Und in Meppen ist dann der SV Meppen zuständig und die Polizei in Meppen. Und dementsprechend sind wir dann nicht informiert, wenn da jetzt Stadionverbote von Auswärtsspielen kommen.
Okay, wollen wir vielleicht mal jetzt einen Ausblick auch in die Zukunft
wagen?
Gerne. Wie Präpositor zum Beispiel fragt, auch im Hinblick auf die zukünftige Arbeit, die Frage gestellt nehme ich an, wie ist das Verhältnis zum Beispiel zum Investor Bernd Beetz?
Ja, sehr gut. Also ich glaube, wir können beim Waldhof wirklich sehr glücklich sein, die Familie Beetz im Boot zu haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man nach so einem Spiel dann direkt sagt, es geht weiter und ich bleibe dabei. Mhm. Ich glaube, da hätte manch anderer Investor sich zumindest mal Bedenkzeit erbeten. Und das muss man ihm einfach ganz, ganz hoch anrechnen, dass er sich da einfach zu dem Waldhof bekennt und in jedem Moment und auch in so einer schwierigen Situation da für den Waldhof da ist.
Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist wirklich toll und da sind wir froh drüber. Das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Wie ist dein Verhältnis und die Zukunftsperspektive, die Zusammenarbeit mit dem Präsidium des SV Waldhof?
Ja, mit dem Präsidium des SV Waldhofs gibt es jetzt, das Präsidium ist ja dann für Handball, Tennis, Jugendarbeit zuständig. Da habe ich natürlich weniger Berührungspunkte. Es gab mit Sicherheit die ein oder andere Diskussion, denn so eine, sagen wir mal, eine Trennung GmbH, e.V., da gibt es natürlich einige Themen, die man da abarbeiten muss, aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir es dann auch ganz gut gelöst.
Ja gut, also beim Fußballbereich gibt es natürlich auch das Thema U23 zum Beispiel, was jetzt so die Zusammenarbeit zwischen e.V. und GmbH anbelangt.
Das ist aber ein sportliches Thema, dann liegt dann eben mehr beim Jochen Kienz und dann ja, eben bei Anpfiff ins Leben und Jugendleiter.
Und Presseöffentlichkeitsarbeit, wie siehst du da uns für die Zukunft aufgestellt?
In welchem Bezug jetzt?
Also es gibt hier eine Frage, da hat jemand gefragt, wie kann man so eine Marke SV Waldhof etablieren und weiterentwickeln? Wir haben jetzt diese tragischen, dramatischen Spielabbruchsereignisse alle noch im Hinterkopf. Da ist die Frage, wie sieht es, hat es einen Schaden zugefügt? Sicherlich, nehme ich an, aber natürlich, wie geht es da weiter?
Ich glaube, da könnten wir 2 Stunden drüber diskutieren, wie man jetzt eine Marke aufbaut. Und da könnten wir dann den eben angesprochenen Bernd Beetz, glaube ich, fragen. Der ist da ein ausgewiesener Experte für. Wir müssen da, ich glaube, unser Ansatz beim Waldhof muss einfach sein, dass wir ruhig und seriös unsere Arbeit machen und schauen, dass wir uns da professionell einfach aufstellen und das nach außen hin auch ausstrahlen. Und ich glaube, wir hatten Extremsituationen, die wir ganz gut gemeistert haben, mit Ruhe gemeistert haben. Und das muss unser Ansatz sein, dass wir hier nicht in Panik verfallen und wild handeln.
Also gerade Öffentlichkeit, gab es da irgendwelche Rückmeldungen nach dem 27.05. auch vielleicht eher positive Natur, die hießen, macht weiter einfach, lasst euch nicht unterkriegen oder sowas, kam da von anderen Vereinen oder auch von städtischer Seite oder sowas mal was Positives?
Also jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand kamen dann durchaus auch positive Meldungen, wie wir es dann angegangen sind. Da haben wir Lob dafür bekommen, weil ich glaube, wir haben uns gerade gemacht, haben uns direkt am nächsten Tag hingestellt und haben Rede und Antwort gestanden vor den Medien, die natürlich bei uns eingeprasselt sind, die Medienanfragen. Und ich denke, da haben wir uns ganz, ganz gut geschlagen.
Okay, du hast gerade Stichwort nach vorne schauen, seriös arbeiten etc. erwähnt. Muss man auch mal hier was loben bei der ganzen vielen Kritik, schreibt auch der Markus. Was deine Meinung dazu, woran das liegt, dass man eigentlich nie irgendwie schon vorerfährt, welcher neue Spieler kommt etc., welcher Trainer verpflichtet wird etc. Das war ja zu Waldhof-Zeiten, ist das ja eigentlich sehr außergewöhnlich, dass da keine Namen in der Presse rumschwirren, Wochen vorher schon. Wie ist denn deine Erklärung dazu?
Ja, ich glaube, das Problem haben viele Vereine, aber ich habe in den letzten 2 Jahren einfach festgestellt, dass wenn dann über Spieler, Verpflichtungen zum Beispiel, dann im Detail gesprochen wird und dann möglicherweise auch im Aufsichtsrat als Gremium dann darüber gesprochen wird und ab einem bestimmten Personenkreis, ab einer bestimmten Anzahl an Personen, die informiert sind, gelangt es dann leider in die Zeitung und dementsprechend haben wir da mit dem Einstieg von Jochen Kienz ihm die Verantwortung übergeben. Wir tauschen uns da zwar regelmäßig drüber aus, aber diskutieren jetzt Personalentscheidungen beziehungsweise dann Spielerverpflichtungen eben nicht mehr in größerer Runde. Und das hat sich, denke ich mal, bewährt.
Kann man sagen, ja.
Gut. Ist jetzt zwar jetzt auch wieder ein bisschen kritisch, aber es liegt jetzt so ein bisschen auf der Hand. Wer wird denn jetzt nicht mehr informiert? Und warum ist es dann sozusagen... wer wird nicht mehr informiert und dadurch ist es ruhig?
Also es ist schwer jetzt für mich das zu beantworten, weil das natürlich suggeriert, dass aus diesem Personenkreis jemand dann die Zeitung informiert hat. Das möchte ich natürlich nicht in den Raum stellen, aber es war in der Tat so, dass am Anfang Spielerverpflichtungen im Aufsichtsrat diskutiert wurden. Mhm. Jetzt ist es eben nicht mehr so.
Okay. Interessant, ja. Jetzt.
Ja, nehmen wir einfach mal noch eine Frage von Markus auf. Zum Thema Sponsoring, der würde gern wissen, wie hoch das Einkommen durch Sponsoring exklusive der 1907 GmbH der Familie Beetz ist. Ich bin mir sicher, du wirst uns da auf die Kommastelle genau die Zahlen nennen.
Nein, also ich kann, ich muss dann, denke ich mal, auch wieder zurückgehen. Vor 2 Jahren bin ich gestartet, am 1.8. Da sind wir runtergefallen von einem Sponsoring von 1,69 Millionen im Jahr zuvor mit Mannheimer Runde auf 685.000. Haben dann in dem Jahr noch 1,52 Millionen erreicht und haben jetzt letztes Jahr an der 2-Millionen-Marke gekratzt. So viel, denke ich mal, kann ich sagen.
Okay. Gut, da ganz zu Anfang gab es eine Frage von Präpositor. Wenn wir jetzt schon, wir kommen ja zum Ende der Sendung, so langsam, aber sicher. Du bist ja jetzt, wie gesagt, seit August 2016 beim SVW erst als Geschäftsstellenleiter und dann als Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH beschäftigt. Wie würdest du dich denn selbst bewerten, deine Arbeit, wenn du es jetzt in Schulnoten machen dürftest, fragt Präpositor.
Ja, ich hatte es ja vorher auch schon, was ich mir ins Revier heften würde.
Beides der Präpositor gefragt.
Ja, also das ist nicht mein Thema. Also darum geht es wirklich nicht. Und ich will mich da nicht selber bewerten, das von andere tun. Und sieht man an den zahlreichen Fragen, dass die Herren und Damen das gerne machen.
Okay, Ausblick auf den Samstag. Rein aufs Sportliche betrachtet, was ist deine Prognose?
Ich denke, es wird ein spannendes Spiel, aber Bernhard Rares wird die Jungs schon so gut einstellen, dass wir da auch erfolgreich vom Platz gehen.
Genau, da hätte ich noch eine Frage.
Eine letzte Frage, Carlo?
Die vorletzte, sagen wir erstmal zwei kurze. Bis wann haben wir einen Hauptsponsor? Also einen Trikotsponsor?
Ja, wir arbeiten natürlich dran und Lagarde arbeitet daran, dass es sehr, sehr schnell kommt.
Okay, aber so konkret will sich das nicht festlegen?
Nein.
Das okay, werde ich jetzt und nicht machen. Vielleicht noch als letzte Frage. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn. Der SV Waldhof steigt diese Saison auf, weil?
Wir Ruhe bewahren.
Gut, also wir hören, in der Ruhe liegt die Kraft. Markus, erstmal vielen Dank. Ich glaube, es war, du hast ja gesehen, den Fragenkatalog, es war keine einfache Sendung, aber du hast dich trotzdem an Fragen gestellt. Vielen Dank erstmal dafür.
Ich sag danke.
Jo, dann wollte ich nochmal auf den kommenden Samstag hinweisen. Wir spielen um 14 Uhr gegen die Offenbacher Kickers. Ich glaube, mehr Werbung braucht es eigentlich nicht. Neben Markus heute hier im Studio waren der Carlo, der Ralf, der Nennert.
Und der Paul.
Dankeschön.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es steht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Businesslogen eure Kunden besser nähern. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel ich aus der Hand. In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu dir. Wenn andere längst pfeifen, wird hier noch applaudieren. Wir bringen euch die Stimmung, die Freude und das Geld. Und in Erdbeben zeigen, was er davon hält. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das Auge blickt. Heute von einer Fußball erklärt ihr den Krieg. Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Herz. mein Leben geht, das spiel ich aus der Hand.
Es wurden Crewen fallen und zuletzt auch wir verboten. Plätze verschwinden, geheure Businessloge. Der Fender ist jetzt Kunde und frisst, was ihr serviert. Wenn Kulturverband und Vereine ruiniert.
Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadion verbote, wohin das auch im Blick. Heute moderne Fußball erklärt ihr mir den Krieg.
Schluss mit euren Lügen und dieser Politik.
Fußball ist die Droge, mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Für uns mehr als ein Spiel, für euch nur ein Geschäft. Werden Emotionen geregelt per Gesetz. Der Tag ist nun gekommen, wir werden es nicht dahin. Reclaim the game, holt das Spiel zurück.
Ist diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.